Herzlich willkommen bei Psychopferd und Spitzensportler, der Podcast, dem Pferde vertrauen. In dieser neuen Folge begrüßen euch wieder die wundervolle Kathi Dannreuther.
Hallo und schön, dass du da bist.
Und Marianne Kugelhör. Wir sind ausgebildete Trainerinnen nach Timo Ameroso. Unser Fokus, der Körper, die Psyche und das, was dazwischen oft verloren geht, echte Bindung.
Pferde sind Herdentiere, das wissen wir alle. Und den Satz, der hat halt einen ausgeprägten Herdentrieb, haben wir alle schon mal gehört. Aber nur weil ein Verhalten biologisch erklärbar ist, heißt das nicht automatisch, dass jede Intensität davon gesund ist. Denn wenn ein Pferd völlig eskaliert, sobald ein anderes Pferd den Hof oder nur die Koppel verlässt, wenn es schreit, wenn es am Zaun auf- und abrennt, wenn es nicht mehr ansprechbar ist, sich verletzt oder gar komplett zusammenbricht, dann reden wir irgendwann nicht mehr nur über Sozialverhalten, sondern über ein Nervensystem im Ausnahmezustand. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Bevor wir jetzt aber darüber sprechen, wann Herdentrieb problematisch wird, dürfen wir uns erstmal anschauen, was ist Herdentrieb biologisch gesehen überhaupt? Und grundsätzlich ist es ja erstmal nichts Krankes, sondern eigentlich was total Geniales.
Ja, der Herdentrieb ist erstmal vollkommen normal und biologisch extrem sinnvoll, wie du schon sagst, Kathi. Pferde sind Fluchttiere, das wissen wir alle. Und in der Natur bedeutet eine Gruppe immer Sicherheit. Mehrere Augen, Ohren und Nervensysteme heißt sozusagen auch automatisch mehr Schutz. Und ein einzelnes Pferd wäre in freier Wildbahn da natürlich massiv gefährdet. Und genau deshalb ist der Herdentrieb evolutionär tief verankert. Da gibt es natürlich auch wieder Studien dazu, die ganz klar zeigen, dass Pferde sich synchronisieren in Bewegungen, Ruhephasen, aber auch Stressreaktionen. Dieses Synchronisieren ist einfach, ein Pferd ist ruhig, dann überträgt sich das automatisch auch auf die anderen Pferde. Oder ein Pferd fängt Rasen an, geht in Fluchtreflex, dann überlegen die Pferde ja in der freien Natur nicht, oh, mein Herdenkumpel flüchtet gerade, jetzt überlege ich erstmal, ob ich mitflüchte, sondern das rennt er erstmal hinterher. Und das meint im Endeffekt dieses Synchronisieren. Also zusammengefasst, das Nervensystem eines Pferdes reagiert also permanent auch auf die anderen Pferde. Und genau das ist erstmal gesund in einem gewissen Rahmen.
Ja, genau, das ist total gesund und es sichert ja auch wirklich das Überleben von den Pferden, gerade in der freien Wildbahn. Problematisch wird es dann aber, wenn ein Pferd einfach emotional nimmer stabil bleiben kann, wenn es allein ist. Und da ist ja jetzt dieser Riesenunterschied. Es gibt Pferde, gesunde Pferde mit einem regulierten Nervensystem, die dürfen ja ihre Herde brauchen. Das ist ja auch, wie gesagt, in deren System tief verankert. Die dürfen auch den Kontakt suchen. Die blubbern sich mal gegenseitig an, wenn einer kommt oder wenn einer geht. Und das ist aber alles ja in dem Rahmen. Die bleiben für sich selber handlungsfähig. Also die bleiben ansprechbar. Die können weiterhin in gelenkten Bahnen denken. Die können sich selber regulieren. Die, ja, es ist mal ein kurzes, hey, was passiert hier? Aber dann sind die auch wieder da. Und dann gibt es aber ja diese Pferde, die mit dem massiv übersteigerten Herdentrieb, die ja völligst ausrasten, muss man so sagen. Also die dann überhaupt keine Orientierung mehr haben, die überhaupt nicht mehr in der Lage sind, wirklich mal so einen klaren Gedanken zu fassen, die sich nimmer selber regulieren können und ins Extreme einfach fallen. Und das ist ja dann nimmer normal. Was man ja dann oft hört, sind solche Sätze wie, das war jetzt sein bester Freund, der da gerade gegangen ist, oder die zwei sind halt unzertrennlich und die lieben sich einfach so sehr. Also das ist ja alles immer so ganz hochromantisch. Wir Menschen verpacken das ja oft wirklich hochromantisch. Dabei ist es eigentlich hochproblematisch, weil wenn ein Pferd nimmer frisst, nur noch schreit, dass du denkst, wenn der Kumpel mit der Reitstunde fertig ist, ist mein Pferd heißer. Wenn die manche ja sogar durch Zäune gehen, wenn die schwitzen wie bekloppt, zittern, also richtig außer Rand und Band sind, dann ist es nichts mehr, was irgendwie mit einer süßen Bindung und einer guten Freundschaft zu tun hat, sondern dann ist es ein massiv dysreguliertes Nervensystem.
Genau, und das sind ja schon die Extremfälle jetzt, was du nennst. Also ein Pferd muss ja sich gar nicht totschwitzen oder irgendwie komplett ausflippen, äußerlich sichtbar, weil da sieht man es ja hoffentlich schon relativ deutlich, dass da ein Problem vorliegt und dass das nicht normal ist. Auch da fängt es ja eigentlich schon wieder viel vorher an in den kleinen Anzeichen, sage ich jetzt mal. Welcher Satz mir da noch so reinkommt, was ich schon oft jetzt gelesen und gehört habe, ist, ja, das ist der Schatten. Also das eine Pferd ist der Schatten vom anderen, weil die nie voneinander weichen. Also auch dieses Aneinanderkleben, das kennt man, also dieses Kleben kennt man generell nur als Begriff, wenn die immer zusammen unterwegs sind, wenn die zum Beispiel zu einem riesigen Offenstall zum Beispiel, wenn sie die wirklich auch mal frei woanders bewegen könnten, wenn die immer aneinander sind, immer einander nachdatscheln, das ist nicht normal. Und da fängt sie eigentlich an und genau da sollte man eigentlich schon wieder einen genauen Blick mal drauf werfen. Und da gibt es ja wieder Unterschiede, gehen wir später dann noch darauf ein, ob jetzt Pferde zum Beispiel an einem Pferd nur extrem hängen oder ob die generell an Pferden extrem hängen. Da gibt es ja auch nochmal verschiedene Abweichungen. Nur mir war es jetzt immer wichtig, dass man im Endeffekt da auch wieder bei den kleinen Sachen schon mal genauer hinschaut und nicht erst, wenn die Pferde uns halt schon wieder sozusagen einmal komplett um die Ohren fliegen. Weil was man da ja eigentlich sieht, wenn die so aneinander kleben, ist ja aus der Vogelperspektive gesehen eine externe Regulation. Heißt, das Pferd, wo klebt an dem anderen Pferd, kann sich ja selber nicht regulieren, also ist in einem, nennen wir es einmal, emotionalen Ausnahmezustand und ist ohne dieses Pferd ja nicht mehr überlebensfähig. Das ist genau das, was du gesagt hast. Also nicht dieses romantisierende Bild, ach, die sind einfach super gute Freunde. Nee, das ist es eben nicht, sondern die regulieren sich komplett über das andere Pferd. Und drum kippt das ja so extrem, sobald das andere Pferd jetzt zum Beispiel aus dem Paddock rausgenommen wird, weil das komplette System dann in sich zusammenbricht. Und vereinfacht gesagt, vielleicht nochmal, das andere Pferd wird sozusagen zum Sicherheitsanker. Und sobald der Sicherheitsanker eben wegfällt, kippt das komplette System.
Ja, Marianne, das ist gut, dass du das nochmal sagst. Ich habe jetzt vielleicht wieder ein bisschen gleich übertrieben und bin gleich hier ins Extreme gegangen, aber du hast natürlich recht. Hier auch wieder der Blick auf die Details und dass es ja oft im Kleinen anfängt.
Nee, das ist super gut, Kathi, dass du da gleich mit den dramatischen Fällen gestartet hast, weil leider ist es ja so, dass bei uns im Training aktuell zumindest meistens nur die Pferde landen, die wo ja schon in so Extremsituationen hängen. Das heißt, da wo das Ganze ja schon so festgefahren ist und so dramatisch ist, dass die genau dieses Verhalten zeigen. Und unser Ansatz wäre ja auch da wieder, wenn man eben diese kleinen Details schon wahrnimmt, dass man dann schon wieder den Fuß in die Türe nimmt und den Pferden da schon raushelfen kann, dass es gar nicht so in dieses Extreme fallen muss. Weil auch da sind sie wieder ganz oft aufbauende Prozesse und man könnte einfach schon früher einsteigen und die Pferde da unterstützen.
Um auch vielleicht da gleich nochmal zurückzukommen, wieder zu unserem eigentlich mittlerweile wöchentlichen Symptom-Ursache-Spiel. Auch hier zeigt sich wieder, dass der Versuch über Erziehung beispielsweise dieses Verhalten sich nicht löst. Oder dass auch das Pferd dann festhalten, wenn es am Zaun hin und her rennt, nichts bringt. Dass Futter anbieten nichts bringt. Dass Einsperren nichts bringt. Das alles sind ja wieder Sachen, die nur das Symptom versuchen zu beheben, aber nicht an die Ursache rangehen. Und um da gleich mal auch wieder beim Gehirn quasi hier zu bleiben, die Pferde entscheiden sich ja nicht bewusst dazu. Weil ab einem gewissen Stresslevel im Gehirn, also es ist ja jetzt so, Pferd B verlässt die Koppel, wird abgeholt. Pferd A, was ja so orientierungslos ist, denkt sich, oh shit, meine Sicherheit geht hier gerade. Also Alarm geht an, die Stresshormone steigen und ab dem Zeitpunkt geht ja das Denken beim Pferd im Gehirn wieder runter. Also das hat man jetzt ja schon in ganz vielen Folgen, dass ab einem gewissen Stresslevel Denken nicht mehr möglich ist. Das heißt, die hängen dann wieder in diesem Überlebensmodus. Und das ist auch eine Erklärung dafür, warum zum Beispiel die Situationen öfter zu üben überhaupt nichts bringt. Also das macht man ja auch gern oder den Satz hört man ja auch gern. Mensch, jetzt jede Woche am Donnerstag hat doch Pferd B Reitstunde. Und jedes Mal kommt er doch wieder. Du müsstest es doch jetzt langsam mal wissen, dass dir nichts passiert und dass der wiederkommt. Lernen die aber nicht.
Ja, das hat man auch schon mal in einer ganz alten Folge, glaube ich, relativ am Anfang. Als vermenschlichten Vergleich vielleicht aus unserer Sicht mal, wenn man jetzt eine Schlangenphobie hat und man jeden Donnerstag um 4 Uhr dann so eine Schlange um den Hals kriegt, lernt man auch nicht, dass die Schlange nicht gefährlich ist. Weil wenn ich Angst vor Schlangen habe, dann habe ich die erstmal, egal wie oft du mir die um den Hals hängst. Und da lerne ich natürlich erstmal schon, es passiert nichts. Wegen dem freue ich mich jetzt am Freitag dann nicht schon auf nächsten Donnerstag, ah, jetzt kriege ich endlich die Schlange wieder um den Hals. Also außer ich bin natürlich gewillt, dass ich das nur irgendwie anders verarbeite oder aufarbeite. Nur grundsätzlich gibt es einmal keinen Sinn. Und genau das, was du gesagt hast, dass dieses Lernen nicht mehr möglich ist. Ich finde, man kennt das umgangssprachlich, sagt man oft so, die sind dann so kopflos.
Ja, das war jetzt also schon die kurze Erklärung, warum Trennen nichts bringt. Und Trennung ist jetzt eigentlich auch gleich schon wieder das nächste Stichwort. Weil dieser ausgeprägte Herdentrieb entsteht ja häufig nicht einfach zufällig, sondern hat meistens ja wirklich tiefgreifende Ursachen. Und eins davon ist zum Beispiel das viel zu frühe Absetzen. Also die Trennung von der Mutter zum Beispiel. Oder aber auch, es gibt noch andere Faktoren, die das sehr beeinflussen, warum jetzt ein Pferd so unsicher ist oder sich an andere Pferde klebt, hängt, wie auch immer. Also das können instabile Herdenstrukturen sein. Das kann der Verlust von einem wichtigen Bezugspartner, also von einem Bezugspferd irgendwann mal gewesen sein. Wenn ein Pferd ganz viele Stallwechsel zum Beispiel hat, also wenn es keine stabilen Herden gibt, wenn chronischer Stress vorliegt, wenn innerhalb der Herde viele gestresste Pferde auch sind, wenn einfach diese Koregulation über andere Pferde gar nicht so stattfinden kann, weil jeder sein Päckchen zu tragen hat oder hier ja auch wieder dieser kurze Einwurf mal mit den Fohlenherden, ne? Eine Bande wild gewordener Jünglinge und keine stabile Mitte sozusagen. Also das alles können Auslöser oder Situationen sein, wo eben das System lernt, ich bin nicht sicher. Und genau so können ja Bindungstraumata entstehen. Also Pferde entwickeln dann eine massive Verlustangst, entwickeln eine extreme Fixierung und auch eine emotionale Abhängigkeit, aber ja nicht nur nicht der ganzen Herde gegenüber, sondern meistens auf ein bestimmtes Pferd. Und wenn aber dann dieses eine Pferd stirbt oder, ja, muss ja nicht sofort gleich wieder sterben, gehen wir mal nicht vom Schlimmsten aus, sondern ja auch vielleicht einfach nur...
Du bist schon wieder beim Tatort, beim Mord und Totschlag.
Der Tatort ist gerade in der Sommerpause.
Oh, was machst du denn jetzt am Sonntagabend?
Ja, gestern habe ich... War gestern Sonntag?
Nee, Gott, Dienstag. Wir haben heute.
Irgend so eine wild gewordene Doku über weiß ich nicht was. Ach, Dokus sind nicht so mein Ding. Deswegen weiß ich auch nicht, was wir geschaut haben. Also, gut, das Pferd muss nicht gestorben sein. Es kann auch vielleicht einfach nur den Stall gewechselt haben. Und dann suchen sich die Pferde ja meistens sofort ein anderes, an das sie sich hängen. Und da zeigt sich, es geht primär eben nicht um Sozialkontakt, sondern es geht um Regulation. Und es ist dann nicht mehr nur ein, oh schade, mein Kumpel geht jetzt, sondern es ist ein richtiges, scheiße, meine Sicherheit geht mir gerade völlig flöten und ich bin allein völlig hilflos.
Genau, und vielleicht der ein oder andere, ich hoffe es zwar natürlich nicht, nur es kann, glaube ich, schon immer wieder mal nur Menschen geben, die mit diesem Wort Trauma oft schon Augenrollen anfangen, wenn sie das hören bei uns im Podcast. Aber dass wir da vielleicht immer noch einen Vergleich aus unserem Menschenleben einbringen, man kennt es vielleicht auch von Kindern mit einem Bindungstrauma. Also ein gesund gebundenes Kind darf auch natürlich mal traurig sein, das darf Nähe brauchen. Also auch da haben wir wieder diese Koregulation, jetzt zum Beispiel über die Mama, Kind erschrickt oder tut sich weh beim Radlfahren, braucht dann sozusagen den Kontakt zur Mutter, keine Ahnung, möchte auf den Schoß oder möchte umarmt werden und dann über das beruhigt sich das ja wieder, also reguliert sich und das Kind darf sich auch mal erschrecken. Aber grundsätzlich findet das auch wieder in diese eigene Regulation zurück. Und ein traumatisiertes Kind, wenn man das jetzt mal entgegensetzt, das klammert oft ganz extrem, das gerät massiv in Panik, verliert komplett die Orientierung und kann sich alleine halt überhaupt komplett gar nicht mehr regulieren. Also auch da wieder diese Abstufungen einfach schauen. Und es gibt noch einen extremeren Vergleich. Man sieht das auch bei toxischen Beziehungen. Da sagen die Menschen oft, ich kann ohne die Person einfach nicht leben. Ohne sie fühle ich mich komplett verloren. Ich breche innerlich zusammen. Und auch da sieht man massive Stressreaktionen, erhöhte Cortisolaktivität und starke Aktivierung von Angst- und Bindungsthemen. Auch da, das Nervensystem koppelt Sicherheit vollständig an eine äußere Person. Und spätestens bei einer toxischen Beziehung würde jeder normal denkende Mensch, in Anführungszeichen, oder jede psychisch stabile Person, sage ich jetzt mal, würde da sagen, geh doch aus der Beziehung jetzt zum Beispiel raus. Egal, ob es jetzt der Partner ist oder zu den Eltern, Arbeitgeber, was auch immer. Es gibt es ja in sämtlichen Varianten. Da würde jeder Normale sagen, hey, warum tust du dir das an? Und wenn man da aber drinsteckt, dann kommen diese Menschen ja da eben nicht raus. Und genau diese Dynamik sehen wir eben auch teilweise bei Pferden?
Ich würde sagen, man muss nicht mal so ins ganz Extreme gehen. Es gibt ja auch Menschen, die quasi von einer Beziehung in die nächste schlittern, die nie allein sein können, die ständig diesen Kontakt brauchen, die zum Beispiel ja auch Stille nicht aushalten können, wo immer das Radio läuft oder so, ne? Die können ja auch mit sich einfach gar nichts anfangen. Und was ich finde, was ja krasser, aber irgendwie schon auch ja moderner Vergleich irgendwie ist, ist diese Handysucht. Also das Handy ist ja das moderne Äquivalent zur Herde. Jetzt ohne Schmarrn, du gehst mal ohne Handy aus dem Haus, du fährst in die Arbeit. Ich hatte es die Woche erst. Ich bin losgefahren und habe schon, bevor ich auf die Bundesstraße gefahren bin, dachte ich schon, irgendwas ist komisch. Das Handy verbindet sich nicht mit dem Auto. Das Auto sucht immer noch. Dann wirst du schon nervös. Dann denkst du, Mist, habe ich es daheim liegen lassen? Geht ja nicht. Also da steigt ja schon der Stress, wenn du dein Handy nicht dabei hast. Also du hast, wie abhängig wir von diesem Scheißgerät sind, nervt mich ja schon.
So, dann dürfen wir jetzt
Marianne,
schon wieder,
wird schon wieder geflucht.
Dürfen wir jetzt schon wieder im Podcast piepen, was wir nicht machen, weil wir es technisch nicht drauf haben oder keine Lust dazu haben. Das kann man sich jetzt aussuchen. Da machst du es natürlich wieder Riesenfelder auf, Kathi.
Um jetzt da aber wieder den Turnaround zu kriegen, ich ohne mein Handy konnte aber ja selbstwirksam rumdrehen, nochmal heimfahren und mein Handy noch holen. Und das ist ja der Punkt, über den jetzt im Pferdebereich fast nie jemand spricht. Diese Selbstwirksamkeit. Also was bedeutet das überhaupt erstmal? Selbstwirksamkeit ist das Gefühl oder die Erfahrung, Situationen beeinflussen oder bewältigen zu können. Und bei Menschen wissen wir ja längst, dass diese fehlende Selbstwirksamkeit massiv problematisch ist. Also Menschen, die das Gefühl haben, nichts mehr beeinflussen zu können, nimmer handlungsfähig zu sein, völlig in der Situation völlig ausgeliefert zu sein, entwickeln ja deutlich häufiger zum Beispiel Stresszustände oder auch Depressionen. Und ich finde es interessant, dass man bei Menschen, wenn Menschen dieses Verhalten zeigen, sagt man immer, das ist eine Nervensystemsache. Beim Pferd aber ist es immer irgendwie Problemverhalten. Das nur kurz mal nebenbei noch eingeworfen.
Vielleicht auch da nochmal ein kurzer Vergleich aus dem Menschenleben, was wir mit Selbstwirksamkeit denn überhaupt meinen. Also man kennt ja diese Eltern, die wo mit so einem einjährigen Kind an der Kreuzung stehen und sagen, Maximilian Frederik, möchtest du lieber links fahren oder möchtest du lieber rechts fahren? Möchtest du die grüne Buddelhose anziehen oder die pink-rosane mit Blümchen drauf? Das meinen wir natürlich nicht damit, weil kleine Kinder brauchen ja erstmal, sag jetzt mal, einen gewissen Rahmen, ohne dass ich das jetzt irgendwie groß ausschweifen möchte, weil ich bin noch keine Mama. Aber was wir jetzt zum Beispiel meinen, wenn ein Kind mal älter ist und Mama fragt, welchen Kuchen magst du denn auf den Geburtstag? Das macht man jetzt zum Beispiel mit Selbstwirksamkeit. Also, dass man wirklich als Kind oder das Gefühl hat, hey, meine Meinung zählt irgendwas oder man darf bei den Eltern irgendwas im Garten mithelfen. Also ich denke, solche Situationen haben wir hoffentlich alle in der Kindheit erlebt, wo wir einfach was mitentscheiden oder was mitkreieren dürfen haben. Und das meinen wir mit Selbstwirksamkeit. Und weil ein Pferd ja grundsätzlich auch mal ein Säugetier ist, genauso wie wir Menschen, ist auch dieses Bedürfnis grundsätzlich einmal gegeben bei den Pferden.
Ja, in Anbetracht dieser Tatsache ist es ja schon interessant, da kann ich jetzt auch von meiner Studie von damals zum Beispiel erzählen, dass ja Pferde, die aus der Herde rausgehen, also die Pferde, die gehen, sind ja oft die stabileren als die Pferde, die zurückbleiben. Also meine Studie damals zum Beispiel, mit der konnte ich überall hingehen, auch alleine. Wir waren alleine stundenlang im Wald unterwegs, das war überhaupt kein Problem. Aber wenn sie zurückgeblieben ist und ihre Mama gegangen ist, also die waren halt auch noch dieses Mutter-Tochter-Gespann, war halt immer zusammen. Ich habe jetzt versucht, noch in Vorbereitung auf die Folge rauszukriegen, ob die jemals getrennt wurden, ob die abgesetzt wurde oder ob die mal irgendwie beim Beritt war oder so, habe ich aber jetzt so kurzfristig keine Antworten mehr gekriegt, weil ich mich schon frage, wo das herkommt, dieser starke Kontrollverlust, wenn die Mama geht. Genau, und das war eben ganz, ganz auffällig, dass die völlig abgedreht ist, wenn ihre Mama gegangen ist. Allein aber wohin gehen, war überhaupt kein Problem. Und das ist ja genau diese Selbstwirksamkeit. Weil das Pferd, was zurückbleibt, kann eben nimmer selber entscheiden. Das hat keine Kontrolle über die Situation. Es ist einfach eingesperrt, das andere geht und das Pferd weiß ja nicht, kommt die zurück, wann kommt es zurück. Also Pferde, die gehen, haben ja trotzdem immer noch so ein bisschen Handlungsspielraum. Das klingt jetzt wieder schlimm, aber die haben ja zumindest noch die Möglichkeit, sich bei ihrem Menschen vielleicht loszureißen und zurückzurennen. Aber die, die eingesperrt sind, die stehen halt da und warten und sind der Situation einfach völlig ausgeliefert.
Also auch da wieder sind ja die Übergänge fließend oder im Endeffekt sind es wieder aufbauende Prozesse. Ich kenne es zum Beispiel von meinen früher, wenn ich einen aus dem Paddock rausgenommen habe, dann hat der Zurückgebliebene zum Beispiel mal 2, 3, 4, 5 Mal gewiehert und dann war es irgendwann gut nach ein paar Minuten. Ist nicht normal natürlich rückblickend, aber das wäre jetzt halt sowas hinsichtlich Selbstwirksamkeit, weil wenn ich den anderen rausgenommen habe, der wo beim Zurückbleiben gewiehert hat, beim Weggehen oder beim Ausreiten dann alleine hat er nicht gewirrt. Also das spiegelt das so ein bisschen, diese Selbstwirksamkeit. Ich hoffe, das kann man ein bisschen nachvollziehen und vielleicht kennt das der eine oder andere auch aus dem Stall. Oder man kann es einfach auch mal beobachten, was passiert, wenn ich Pferd A rausnehme aus der Herde. Wie verhält sich Pferd A und Pferd B? Oder wie ist das, wenn ich Pferd B rausnehme? Wie verhält sich da Pferd A und Pferd B? Also hat das irgendwelche Wechselwirkungen? Ist das dann gleich schlimm bei Pferd A, B? Oder hängt es nur an einem Pferd, sag ich jetzt mal. Und wenn wir das jetzt mal auf den Alltag an sich grundsätzlich mal übertragen, also wir wollen auf gar keinen Fall sagen, dass diese Selbstwirksamkeit so gedacht ist aus unserer Sicht, dass die Pferde grundsätzlich mal alles entscheiden dürfen. Also auch da wieder, wir stehen jetzt nicht jeden Tag an der Kreuzung mit unserem Pferd und sagen, so, Jacqueline, möchten wir heute nach links gehen oder möchten wir heute nach rechts gehen? Also auch das ist nach unserer Intention nicht dahinter. Aber das Pferd braucht das Gefühl, dass sein Verhalten grundsätzlich mal Bedeutung hat. Einfaches Beispiel, wir gehen mit dem Pferd spazieren und wir kennen das alle im Sommer, wenn so auf schöner Gesichtshöhe mal das lange Gras so schön ein bisschen wedelt im Wind und ohne, dass das jetzt ein massiv gestresstes Pferd ist, sondern wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben einfach ein systemstabiles, entspanntes Pferd und das möchte einfach mal snacken beim Vorbeigehen. Dann wäre jetzt unser Ansatz, dann lasst man es halt einmal da eine Schippe voll mitnehmen, Snack to go sozusagen. Und bei den nächsten dreimal lassen wir es wieder nicht zu. Also das meinen wir. Also, dass wir nicht immer dieses Pferd so absolut eingrenzen, sage jetzt mal, dass das gar kein Verhalten mehr oder gar kein eigenes Bedürfnis mehr zeigen darf. Oder zum Beispiel, wenn man ein Pferd in den Reitplatz bringt zum Longieren oder was auch immer, auch in der Freiarbeit oder jetzt bei uns, wir trainieren ja eh frei im Ring und das Pferd jetzt am Anfang erstmal wälzen möchte. Egal, ob es jetzt zum Stressabbau ist oder keine Ahnung, der Paddock ist matschig und dann nutzt einfach die Gelegenheit im trockenen Sand. Einfach mal zulassen und nicht dieses, nein, wir arbeiten jetzt. Also sowas meinen wir mit dieser Selbstwirksamkeit. Weil, wenn wir das halt ständig unterbinden, entsteht eigentlich beim Pferd nur Frust, Gegendruck, das ist ja auch ganz oft ein Thema und ja, eben auch dieser Kontrollverlust. Und wenn ein Pferd einfach da dagegen manchmal ans Gras darf, es wird wahrgenommen und einen Spielraum hat und gleichzeitig klare Orientierung bekommt, entsteht etwas völlig anderes. Und zwar aus unserer Sicht eine stabile Führung, aber fürs Pferd mit etwas Handlungsspielraum. Und genau das stärkt die Selbstwirksamkeit und aus meiner Sicht ist auch das nur Bindung auf Augenhöhe. Also wir hatten es ja, glaube ich, im letzten Podcast, wir interagieren ja immer mit einem Lebewesen, das ist das Schöne an unserer Arbeit mit den Pferden, egal was wir mit dem Pferd machen wollen. Und darum dürfen wir auch so ein bisschen eigene Meinung vom Pferd ja zulassen.
Zum Thema Selbstwirksamkeit würde ich jetzt gern auch noch ganz kurz auf den Menschen eingehen. Ich habe mich in Vorbereitung auf die Folge kurz mit der Vanessa unterhalten. Die kennt ihr ja auch schon aus einer alten Folge, eine Trainerkollegin von uns. Und die hatte vorher eine Stute, die auch ganz massiven Herdentrieb hatte. Und die hat gesagt, sie hat sich so hilflos gefühlt, weil sie ja immer auf andere angewiesen war. Also wenn sie irgendwas mit ihrem Pferd machen wollte, hat sie irgendwie jemanden gebraucht, der mit einem anderen Pferd mitgeht. Beim Putzen am Putzplatz allein ging gar nicht. Da gingen jedes Mal irgendwelche Halfter kaputt oder Stricke kaputt, weil die sich halt losgerissen hat. Oder auch der Schmied war nur noch mit Nasenbremse möglich. Also diese massiven Einschränkungen, die man ja dadurch hat. Und das ist ja auch was sich durch unser Training verändert oder was wir ja, wofür unser Training auch steht, dass auch der Mensch wieder in die Selbstwirksamkeit kommt. Also, dass ihr nimmer hilflos seid und dieser ganzen Situation ausgeliefert seid, sondern dass ihr was an die Hand bekommt, wie ihr wieder mit eurem Pferd arbeiten könnt, ohne permanent von irgendwem abhängig zu sein. Nur das noch als kurzen Einschub.
Danke, Kathi. Das war ein super Gedanke von dir und kann ich zu 1000% so unterstreichen, dass das ja auch mitunter ein riesiges Anliegen für uns ist, dass wir ja nicht nur in Anführungszeichen den Pferden helfen wollen, ja, sondern natürlich auch immer gleichwertig den Menschen auch natürlich. Weil wir jetzt gerade eh schon beim Menschen sind, es gibt ja nicht nur die Pferde, die extrem an Pferden kleben oder hängen, sondern ja auch die extrem an Menschen kleben. Und das ist ja sogar nochmal eine Stufe, ja, ich würde schon sagen, dramatischer, weil grundsätzlich ja Pferd und Mensch, provokant gesagt, nicht zusammengehört. Weil wir ja Räuber sind und das Pferd ist ein Beutetier. Also grundsätzlich ist es mal gegen die komplette Natur, dass Pferd und Mensch zusammenleben, sag ich jetzt mal. Und wenn dann natürlich sich ein Pferd ganz massiv an einen Mensch hängt und nicht mehr am Pferde, also es gibt ja ganz viele Pferde, die gar keinen Sozialkontakt zu Pferden wollen, die wo ganz alleine stehen müssen, weil die gar kein Sozialverhalten haben, das ist auch definitiv nicht normal. Und vielleicht ist das nochmal in einem anderen Podcast was wir noch detaillierter vielleicht mit aufnehmen, nur dass wir das jetzt vielleicht hier mal auch mit angeschnitten haben, dass das generell nicht normal ist und auf gar keinen Fall irgendwie hingenommen werden soll, sondern dass man da auch mal auf Ursachenforschung gehen kann und an die Auflösung dann auch.
Also Marianne, da hast ja du mittlerweile auch schon einen Satz mal gebracht in einem Podcast, an den ich immer wieder denken muss. Also den Status hast du jetzt schon, dass du Sätze sagst, an die man sich erinnert, oder ich zumindest. Weil du hast mal dieses Beispiel, oder du hast mal gesagt, wie schlimm muss ein Pferdeleben sein, wenn es völlig ausflippt, wenn sein Mensch endlich kommt. Also da habe ich so diese Bilder im Kopf. Und ja, dass das nicht normal sein kann, da sind wir uns jetzt auf jeden Fall ja mittlerweile schon einig, dass das eben keine gesunde Bindung ist, sondern ja oft ein Zeichen davon, dass in diesem System, in dem Gesamtsystem vom Pferd irgendwas nicht stimmt. Es gibt verschiedene wissenschaftliche Studien, da kann man auch gerne mal nachlesen, unter anderem von der Mariska Fisser oder auch von Christensen. Es gibt auch von Harry Harlow Experimente, die aber ja heute als eher ethisch hochproblematisch eingestuft werden, gleichzeitig aber extrem deutlich gezeigt haben, wie massiv zum Beispiel frühe Bindungsabbrüche das Nervensystem verändern können. Die Forschung zeigt also immer wieder, dass es oft nicht entscheidend ist, ob Stress entsteht, sondern ob ein Nervensystem wieder zurück in die Sicherheit findet. Und vielleicht verändert genau das den Blick auf den Herdentrieb. Weg von, der muss halt lernen, allein zu sein, hin zu, wie schaffen wir mehr innere Stabilität. Uns geht es also nicht darum, dass Pferden ihre Herde egal wird, sondern ein Pferd soll soziale Bindungen haben, Kontakte brauchen und aber auch Pferd bleiben dürfen. Ein Pferd soll emotional nicht komplett kollabieren, nur weil ein anderes außer Sichtweite ist, weil spätestens, wenn das Pferd mal in die Klinik muss, irgendwie vielleicht mal auf ein Turnier geht, mal alleine irgendwo hin muss oder auch wenn eben ein Herdenmitglied doch mal verlustiert geht, auf welchem Weg auch immer, brechen ja diese Pferde komplett auseinander. Und deswegen ist dieser extrem ausgeprägte Herdentrieb kein süßes Verhalten, sondern ein ernstzunehmendes Regulationsproblem des Nervensystems.
Vielen Dank, liebe Kathi. Wundervolle Abschlussworte. In diesem Sinne, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Und denkt daran, ein Pferd darf seine Herde brauchen. Aber es sollte emotional nicht zusammenbrechen, sobald ein anderes Pferd außer Sichtweite ist. Wenn's jetzt im Kopf rattert, willkommen in der Reflexionsphase. Jetzt erstmal Pause machen, Gedanken sortieren und die Mähne schütteln. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns super gern 5 Sterne da. Damit helft ihr uns unglaublich, den Podcast weiter wachsen zu lassen und noch mehr Menschen mit diesem Wissen zu erreichen. Wir freuen uns wirklich extrem über jedes Teilen, jede Story, jede Nachricht und jeden Einzelnen, der den Podcast in irgendeiner Form weiterempfiehlt. Gebt uns gern Bescheid, was hängen bleibt oder Fragen aufwirft. Bis dahin.
Wir sind raus.